Ich möchte alle herzlich begrüßen, die neu dazugekommen sind heute Nachmittag. Wir sind in unserer fortlaufenden Studie des Buches Sacharja bereits im Teil 4. Wir wollen heute Kapitel 7, 8 und so weiter betrachten. Wer das Skript vor sich hat, sieht zuerst die Übersicht über das Buch Sacharja, das auf die Zeit um 520 vor Christus zurückgeht. Das war genau die Zeit, als das jüdische Volk den zweiten Tempel baute in Jerusalem. Sie waren Jahre davor zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und konnten bei Null wieder neu anfangen. Und da wurde der zweite Tempel gebaut, und der Prophet Sacharja zusammen mit Haggai hat das Volk in diesem Projekt zur Ehre Gottes unterstützt und ermutigt. Nun zum Aufbau des Buches. Wir haben zwei Hauptteile. Römisch 1, das sind die Kapitel 1 bis 8. Und da werden wir also eben die zwei letzten Kapitel 7 und 8 heute betrachten. Und zwar hatten wir in den Kapiteln 1 bis 6 ausführlich betrachtet 8 Nachtgesichter, 8 Visionen im Traum, die Sacharja gesehen hatte und die eben Bezug haben auf das Volk Israel und seine wunderbare, von Gott versprochene Zukunft. Und jetzt kommt gewissermaßen da noch ein Teil dazu, der auch zu diesem großen ersten Teil gehört, und das sind Belehrungen über Trauer und Freude. Das sind jetzt diese Kapitel 7 und 8, die wir anschauen werden. Und das Ganze wurde ausgelöst durch eine Frage zum Thema Fasten. Wir werden gleich den Text lesen, Kapitel 7, 1 bis 3. Und Gott gibt dann 4 Antworten. 4 Antworten zur gleichen Frage. Nicht wahr? Man kann manchmal eine Frage beantworten durch eine kurze Antwort. Aber wir sehen oft, wenn der Herr Jesus gefragt wurde, hat er mehr geantwortet, als gefragt wurde. Zum Beispiel in der Ölbergrede, die Jünger hatten 4 Fragen gestellt und der Herr hat viel, viel mehr geantwortet, als was sie gefragt haben. Sehr viel mehr. Und hier ist es auch eine Frage und der Herr gibt gleich 4 Antworten. Danach kommt der zweite Hauptteil. Das sind dann eben die Kapitel 9 bis 14. Und dieser zweite Teil ist so aufgebaut. Erstens, uns wird der verworfene Messias vorgestellt. Sein erstes Kommen, Kapitel 9 bis 11. Und dann, zweitens, der angenommene Messias, sein zweites Kommen in den Kapiteln 12 bis 14. Also, ich hoffe, heute Nachmittag die Kapitel 7 und 8 durchzuarbeiten, diese Belehrungen über Trauer und Freude. Und dann beginnen wir im zweiten Hauptteil mit dem Thema der verworfene Messias, sein erstes Kommen. Und dann natürlich erst das nächste Mal, aber da freue ich mich ganz besonders darauf, dieses Schlusskapitel, die Sacharja wirklich krönend abschließen, der angenommene Messias, sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit. Aber wir werden sehen, sogar in dem ersten Teil, wo es um den verworfenen Messias geht und sein erstes Kommen, da wird auch schon ein Ausblick gegeben auf sein zweites Kommen. Man kann das einfach nicht auseinanderhalten oder auseinander oder auseinanderreißen. Das gehört irgendwie zusammen. Und wir werden dann auch sehen, dort, wo es speziell geht um den wiedergekommenen Messias, dort wird auch zurückgeblendet auf sein erstes Kommen. Das erste und das zweite Kommen, das gehört eben zusammen. Und jetzt lese ich aus Zacharja 7, und zwar auf dem Skript, wenn man ein bisschen weiter blättert, habe ich meine eigene Übersetzung von Zacharja wiedergegeben. Sie ist noch wörtlicher als die bewährte Elberfelder Übersetzung. Und was eben noch dazu kommt, ich habe bewusst, da wo Zacharja in Gedichtform schreibt, die Verszeilen, wie sie im Hebräischen sind, eben deutlich kenntlich gemacht im Druck. Und darum braucht es natürlich viel mehr Platz. Darum ist das ganze Skript 11 Seiten. Ich gebe zu, ist ein bisschen viel. Aber was man normalerweise in Druckausgaben, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise nicht hat, der Text ist fließend, und dann ist es schwierig, die Verszeilen zu erkennen. Und es ist ganz wichtig, dass man erkennt, wo die Verszeilen sind. Das hilft uns, wie wir sehen werden, den Text besser zu verstehen. Aber jetzt, selbst da, wo es beginnt, in Kapitel 7, Vers 1, haben wir Fließtext bis Vers 3. Das heißt, das ist auch auf Hebräisch normaler Prosatext. Also so, wie man ganz normal spricht. Und nachher, bei den Antworten, da wird es poetisch. Sieht man diese kurzen Verszeilen. Zacharja 7, Vers 1. Und es geschah im Jahr 4 von Darius, dem König. Das Wort des Ewigen geschah zu Zacharja am Tag 4 des 9. Monats im Kislev. Damals hatte Bethel den Sar-Äser und den Regem-Melech und seine Männer gesandt, um das Angesicht des Ewigen anzufliehen, indem sie den Priestern, die dem Haus des Ewigen gehörten, sagten, und indem sie den Propheten sagten, soll ich weinen im 5. Monat, indem ich mich enthalte, wie ich schon so viele Jahre getan habe. Wenn man im Skript jetzt wieder nach vorne blättert und das hier offen hält, dann sieht man, ich habe Vers für Vers Bemerkungen gemacht, kurze Bemerkungen. Also zu Vers 1, die Prophetie wird hier genau datiert auf November 518 vor Christus. Eben wenn man den jüdischen Monat Kislev am Anfang umrechnet, ergibt das in unserem Kalender November. Und das vierte Jahr von Darius, dem persischen König, das entspricht 518 vor Christus. Da waren sie 2 Jahre schon dran, um den zweiten Tempel aufzubauen. Sie hatten ja schon viel früher begonnen. Die babylonische Gefangenschaft endete im Herbst 539 vor Christus. Und dann konnten die Juden zurückkehren, das wird beschrieben im Buch Esra, Kapitel 1, 2. Ein Überrest von etwas mehr als 40.000 kehrte zurück. Ich muss sagen, 40.000 Männer. Wenn man hochrechnet, die Frauen dazu, die Kinder, dann waren das vielleicht 200.000 Juden, die aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heimkehrten ins Land der Väter. Und das Erste, was sie taten, Esra 3, sie bauten den Altar und begannen gleich wieder mit dem Gottesdienst, mit dem Opfern von Tieren. Im nächsten Jahr begannen sie, den Grund des Hauses Gottes zu legen, aber dann wurde es schwierig. Feinde versuchten, dieses Projekt zu stoppen. Und das gelang schließlich. Die konnten Kontakt aufnehmen mit dem persischen König, und da hat ein persischer König schließlich den Baustopp verfügt. Und dann traten Haggai und Zacharja auf. Und zwar machten sie dem Volk Mut, das Haus Gottes wieder aufzubauen und diesen Baustopp nicht zu akzeptieren. Das Gebot Gottes war höher als das Gebot der Menschen. Und durch die Ermutigung von Sacharja und Haggai, die selber begannen, wieder am Tempel zu arbeiten, bekam das Volk Mut und gleich darauf ein neuer König, nämlich dieser König Darius, gibt offiziell die Erlaubnis. Natürlich dürft ihr das aufbauen. Er hat ja in den Archiven gesehen, der König Kyros, der die babylonische Gefangenschaft geendet hatte, der hatte ja schon die Erlaubnis gegeben, mehr noch, sogar den Befehl gegeben, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werde. Aber wir sehen, zuerst mussten sie dem Gebot Gottes gehorsam sein, und dann tat Gott auch die Türe auf. Und so bauten sie, und eben Sacharja 1 hatten wir damals gesehen, gerade in diesem zweiten Jahr von Darius, als dieser Wiederaufbau wieder neu ins Laufen kam, ermutigt durch Sacharja und Haggai, da beginnt es in Sacharja 1. Aber jetzt sind wir nicht mehr im zweiten Jahr von Darius, sondern im vierten Jahr, im November, im Kislev. Und jetzt kommt da eine Frage auf bei den Leuten von Bethel. Bethel ist eine Ortschaft nördlich von Jerusalem. Etwa, kommt immer darauf an, woher man misst, ja, sagen wir so 18 Kilometer nördlich von Jerusalem. Heute muss man einfach die Hauptstraße Nummer 60 nehmen, rauffahren und da, so kommt man nach Bethel. Ein kurzer Weg mit dem Auto. Und diese Leute von Bethel, die werden übrigens schon erwähnt in Esra 2, 28. Unter den Rückkehrern aus Babylon werden diese Gruppe, die in Bethel Wohnsitz nahm, genannt. Auch in Nehemia 7, 32 werden sie erwähnt und auch in Nehemia 11, 31. Ein besonderer Ort, Bethel. Das war der Ort, wo Vater Jakob noch übernachtet hatte, als er Hals über Kopf fliehen musste vor Esau ins Ausland. Und da erschien ihm der Herr im Traum, Himmelsleiter. Und Vater Jakob am Morgen sagt, wie furchtbar ist dieser Ort. Das muss das Haus Gottes sein. Bethel heißt ja Haus Gottes. Wie furchtbar ist dieser Ort? Ja, es ist so, das Haus Gottes sollte ein Ort sein, wo wir uns wohlfühlen. Zu Hause. Oder wie Epheser 2 am Schluss spricht über das Haus Gottes und die Gläubigen werden genannt Hausgenossen Gottes. Aber wenn man seinen Vater so brutal angelogen hatte, wie Jakob, wo das Leben nicht geordnet ist, da kann die Gemeinschaft mit Gott gar nicht genossen werden. Da ist das Haus Gottes ein furchtbarer Ort. Ja, so war das bei Jakob. Und er ging dann weiter nach Aram in den Norden, nach Syrien und dort zu Onkel Laban. Und da lernte er, was es bedeutet, wenn man jemanden brutal anlügt. Er wurde von Laban betrogen aufs Hässlichste und eben immer wieder reingelegt. Das waren 20 Jahre, wo Gott ihn erzogen hatte, durch schwere Wege, schmerzliche Wege, aber schließlich kehrte er wieder zurück ins Land. Und als er dann auch in seiner Familie bereit war, aufzuräumen, kommt er zurück nach Bethel. Dieser Ort Bethel ist also eine ganz wichtige Ortschaft. Und nun, Leute von Bethel, die hatten eine besondere Frage. Sie schickten eine Gesandtschaft zu den Priestern nach Jerusalem, die da bereits im zweiten Tempel im Bau war, dienten, denn der Opferdienst wurde ja von Anfang an aufgenommen. Bevor das Tempelhaus gebaut war, hatten sie schon mit dem Opferdienst begonnen. Der Altar war schnell gebaut. Und sie fragen diese Priester, die eben eine besondere Aufgabe hatten in der Vermittlung zwischen dem Volk und Gott. Und zweitens fragen sie die Propheten in der Mehrzahl. Nun, wir wissen, Haggai und Zacharia, die waren da tätig in Jerusalem. Und sie wollten jetzt wissen, wie ist das mit dem Fasten? Wir haben ja in den vergangenen Jahrzehnten so viel gefastet. Und hier wird erwähnt, das Fasten im 5. Monat und im 5. Monat, das ist Ihre Frage, ob Sie das weiterführen sollten. Aber es gibt noch mehr Fastentage, denn in der Antwort Gottes wird dann auch erwähnt der 7. Monat. Ich lese gleich weiter, die erste Antwort Gottes. Da geschah das Wort des Ewigen zu mir, Zacharja, indem er sagte, sprich zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, indem du sagst, wenn ihr trauernd gefastet habt, im 5. und im 7. Monat, und zwar diese 70 Jahre lang, habt ihr wirklich für mich gefastet. Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden. Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten, als Jerusalem bewohnt und ruhig war, und ihre Städte rings um sie her, und der Negev und die Schefela bewohnt waren? Das ist die erste Antwort. Und Gott erwähnt also außer dem 5. Monat, vor dem sie eben damals gerade standen, es war ja 4. Monat, und sie wussten, jetzt kommt im 5. Monat wieder dieses jährliche Fasten im 5. Monat. Sollen wir das weiterführen? Ich muss jetzt hier erklären. Hier in Kapitel 7 und 8 werden insgesamt 4 Fastentage erwähnt, die man eingeführt hatte wegen der babylonischen Gefangenschaft. 4 Fastentage, die an ganz bestimmte Ereignisse im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems erinnerten. Das hatte Gott nicht vorgeschrieben, sondern man hat damals im Judentum sich überlegt, diese schlimmen Tage, die wollen wir nicht vergessen und wir werden jetzt jedes Jahr fasten. Aber jetzt muss man sich vorstellen, jetzt sind sie ja zurückgekehrt, sie bauen den 2. Tempel und jetzt stellt sich die Frage, sollen wir mit diesem Brauch weiterfahren? Das war ja ein Brauch im Zusammenhang mit der Zerstörung des Salomo-Tempels. Müssen wir jetzt weiter fasten, jetzt wo der 2. Tempel gebaut wird? Also eine sehr gut verständliche Frage. Jetzt habe ich in der Fußnote 4 bei Zacharia 7, Vers 5 ein paar Erklärungen hingefügt zu den Fastentagen. Und auch verwiesen auf Zacharia 8, Vers 19. Dort werden noch 2 weitere Fastentage, da haben wir 4 insgesamt hinzugefügt. 4. Monat, Fasten im 4. Monat, das ist der Monat Tammuz, am 9. Tag, das war wegen der Zerstörung der Mauer Jerusalems. Also dieser Moment, wo die Babylonier die Stadtmauer begannen zu zerstören, wurde ganz speziell als Fastentag eingeführt. Und da habe ich dann die Parallelstellen hingeschrieben, Jeremia 39, 2 und Jeremia 52, 6 und 7. Und dann gab es das Fasten im 5. Monat, das hier als erstes Mal in der Frage vorkommt. Das ist der Monat Av am 9. Tag. Das fällt immer normalerweise auf Juli. Und das ist der Tag, der erinnert an die Zerstörung des Tempels. Man lese dazu 2. Könige 25, 8 bis 9, Jeremia 52, 12 bis 13. In diesen 2 Stellen wird berichtet, wie ein hoher Militär von König Nebukadnezar von Babylon. Am siebten Tag des Monats Av kommt er zu den Truppen rund um Jerusalem. Und in der anderen Stelle, das wird in der einen Stelle gesagt, in der anderen Stelle wird gesagt, er kommt am 10. des Monats zu den Truppen. Und dann wird in beiden Stellen berichtet, wie dann eben der Tempel und die Stadt zerstört und verbrannt wurden. Man denkt, das ist ein Widerspruch. Siebter Tag, zehnter Tag. Nein, die eine Stelle fokussiert darauf, am siebten Tag, eben gerade bevor der entscheidende Moment der Zerstörung des Tempels kam, da kam dieser hohe Militär, Nebuzaradan, nach Jerusalem, aber der ging dann wieder schnell weg und am zehnten Tag kam er wieder. Aber am neunten wurde der Tempel verwüstet mit Feuer. Und das wird berichtet im Talmud, im Traktat Ta'anit 29a. Am 9. Av habe dann die Zerstörung des Tempels stattgefunden. Also die wird in diesen beiden Stellen nicht direkt erwähnt, sondern nur, wann Nebuzaradan kam, das erste Mal, wann das zweite Mal. Und das zweite Mal am 10., das war also gerade nach dem Tag, als der Tempel, das Herzstück, kann man sagen, mit Feuer getroffen wurde, da kam er wieder zu den Truppen, um sie zu unterstützen. Der 9. Av war der Zerstörungstag. Und in der Folge hat das jüdische Volk diesen 9. Av eben beachtet und da besonders gefastet und getrauert. Und jetzt muss man sich vorstellen, später wurde der zweite Tempel, der Tempel, der zur Zeit des Herrn Jesus stand, im Jahr 70 durch die Römer verwüstet. In diesem Krieg von 140 Tagen, in dem mehr als 1 Million Juden umkamen in Jerusalem. Aber in diesem Krieg, das ganz Besondere war, der Tag, an dem ein römischer Soldat, übrigens entgegen den Befehlen des Generals Titus, ein Feuerpfeil schoss auf den Tempel und er ging in Flammen auf. Und das war der 9. Av. Also der zweite Tempel ging am genau gleichen Kalendertag unter wie der erste. Und darum in der weiteren Geschichte des jüdischen Volkes bis heute ist der 9. Av der Fasten- und Klagetag geblieben um den zerstörten Tempel. Und zwar kann man gerade beides zusammennehmen. Salomo-Tempel und zweiter Tempel. Und es ist ganz eigenartig, dieser Tag blieb wichtig auch in der weiteren jüdischen Geschichte. Denn zum Beispiel, als die große Vertreibung der Juden aus Spanien stattfand, 1492, das war ganz schlimm, also das waren Hunderttausende von Juden wurden vertrieben aus Spanien. Man sagt ihnen, entweder werdet ihr Katholiken oder ihr werdet vertrieben. Und das war 9. Av. Und in der gleichen Epoche gab es ja auch die Vertreibung der Juden aus England und aus Frankreich. Und bei beiden Vertreibungen war es genau am 9. Av. Und später, im 20. Jahrhundert, Heinrich Himmler hat den offiziellen Erlass bekommen von der Hitler-Regierung, die Vernichtung der Juden durchzuführen, 1941, und das war am 9. Av. Und man könnte noch viele, viele weitere Beispiele bringen, einfach so als Beispiele. Dieser 9. Av hat es also schon in sich. Und jetzt eben die Frage ist, im 5. Monat weiterhin fasten oder nicht? Jetzt erkläre ich noch die anderen Tage. Also wir haben jetzt die Zerstörung der Mauer Jerusalems am 9. Tammuz, die Zerstörung des Tempels am 9. Av im 5. Monat und dann der 7. Monat. Das ist der Monat Tischri. Am 3. Tag gedachte man der Ermordung Gedalias. Ich habe hier die Stellen hingefügt. 2. Könige 25 bis 26 und Jeremia 41, Vers 1 und folgende. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Gedalia war ein treuer Mann Gottes. Nebukadnezar, nach der Zerstörung Jerusalems, hat diesen treuen Mann eingesetzt als Statthalter unter babylonischer Oberherrschaft in Mizpah. Aber dieser Mann wurde ermordet. Man kann sagen, das ist ein Bürgerkrieg unter den Juden damals. Und diesen Tag hat man auch als Fastentag aufgenommen. Und dann weiter das Fasten im 10. Monat. Das erinnert an den Beginn der Belagerung Jerusalems. Und da habe ich hingeschrieben, 2. Könige 25, 1 und Jeremia 39, 1. Also die Truppen kamen nach Jerusalem, haben die Belagerung begonnen und dieser Tag wurde auch festgehalten. Jetzt lesen wir noch Kapitel 8, Vers 19, damit man eben diese 4 Fastentage vor sich hat. Und das Wort des Herrn, ich lese ab Vers 18, und das Wort des Herrn der Heerscharen erging an mich, indem er sprach: So spricht der Herr der Heerscharen, das Fasten des 4. und das Fasten des 5. und das Fasten des 7. und das Fasten des 10. Monats wird dem Haus Juda zur Wonne und zur Freude und zu fröhlichen Festzeiten werden. Da haben wir jetzt alle 4 Fastentage aufgeführt. So, das war ein bisschen Stroher, also ein bisschen mühsam, all die Erklärungen. Aber wenn man jetzt diese Vorarbeit geleistet hat, jetzt versteht man, worum es wirklich geht. Gott stellt also in seiner Antwort eine Gegenfrage. In der ersten Antwort sagt er nämlich: Wenn ihr trauernd gefastet habt, im 5. und im 7. Monat, und zwar diese 70 Jahre lang, habt ihr wirklich für mich gefastet. Vielleicht haben wir in unserer Erziehung gelernt, Gegenfragen sind unhöflich. Das kann sein. Es gibt unhöfliche Momente, wo Menschen nicht antworten wollen, dann stellen sie eine Gegenfrage. Das ist nicht höflich. Aber man kann nicht sagen, das ist grundsätzlich unhöflich. Gegenfragen sind manchmal unbedingt nötig. Und darum sehen wir auch im Neuen Testament, dass der Herr Jesus eben auch schon dieses Mittel gebraucht hat. Er wurde gefragt und er stellt eine Gegenfrage. Zum Beispiel hat man ihm gesagt, aber eben um ihn in eine Falle zu locken: Darf man dem Kaiser Steuer bezahlen? Das war klar. Wenn er sagt ja, dann hätte man ihn als Verräter, der mit den Römern zusammenwirkt, anklagen können. Hätte er gesagt nein, dann hätte man ihn anklagen können, das ist ein Rebell, der sich gegen die Besatzungsmacht stellt. Und da nimmt der Herr Jesus das Mittel der Gegenfrage und sagt: Wessen Bild ist da auf dem Denar abgebildet? Des Kaisers. Also, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Und die Sache war erledigt. Und jetzt hier, Gott stellt eine Gegenfrage, wenn Sie sagen, sollen wir fasten weiterhin? Er sagt, ja, wenn ihr jeweils gefastet habt, habt ihr das wirklich für mich gemacht? Das habt ihr doch für euch gemacht. Da, wo es auch nur ein Ritual war, ist das sowieso klar. Aber auch wenn es ernsthaft war, war es ja eigentlich nicht für Gott. Gott hat nicht einen Vorteil, wenn jemand fastet, sondern es ist ja eigentlich mehr, damit man sich wirklich auf etwas konzentrieren kann. Ich glaube, wenn man mal zusammenrechnet, wie viel Zeit wir brauchen, ich hätte jetzt fast gesagt verlieren, aber das ist falsch, brauchen, im Zusammenhang mit Morgenessen, Mittagessen und Abendessen. Ja. Und es ist unglaublich. Und dann kommt ja noch das Abwaschen dazu und ja, Verräumen und ja, unglaublich. Und wenn man das einfach abstreicht, an einem Tag, gewinnt man unglaublich viel Zeit. Und das ist ja der Punkt beim Fasten, dass man diese Zeit ausnahmsweise anders einsetzt. Es müssen wir ja. Aber so zwischendurch mal aussetzen, das geht. Und ich habe das auch bei den Tamilen gelernt. Da hat mich eine Tamilengruppe aus der Schweiz eingeladen. Die hatten immer so einen besonderen Tag, also christliche Tamilen in der Schweiz. Da sind sie von Lausanne gekommen und überall, wo sie in unserem Land wohnen, nach Zürich. Und die haben alle gefastet. Und das ist natürlich sehr einfach, dann braucht man keine Logistik mit dem Essen und das kostet nichts, wird alles viel billiger. Die könnten wir mit dem Bibelschultag vielleicht auch mal einführen. Vielleicht kämen dann weniger. Ja, aber ich sage nur, man gewinnt unglaublich und kann sich auf Wesentliches konzentrieren. Und Gott sagt, habt ihr das für mich gemacht? Ihr habt es ja eigentlich für euch gemacht. Und dann Vers 6, und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden. Also beim Essen ist es ja das Gleiche. Wir essen ja nicht, indem wir denken, Gott hat etwas davon, wenn wir essen. Nein, wir brauchen es. Wir müssen unseren Hunger stillen und wir müssen unsere Nährstoffe und Ballaststoffe und so weiter, die müssen wir ja irgendwie aufnehmen. Und beim Trinken auch eben die notwendige Flüssigkeit. Aber das machen wir ja nicht für Gott, sondern wir machen das für uns. Und Gott sagt, genauso wie es beim Essen ist, ist es auch beim Fasten. Ihr fragt, sollen wir das weiterführen? Ja, habt ihr das wirklich für mich gemacht? Und dann kommt eben auch ans Licht, wenn man meint, dass man durch das Fasten irgendwie etwas verdienen kann bei Gott, dann hat man sich geirrt. Gott will das nicht. Es geht wirklich darum, wenn es hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und auch Zeit zu gewinnen. Ja, okay. Aber es ist nicht so, dass wir durch diese Leistung des Verzichtes irgendwie bei Gott Punkte sammeln können. Punkte sammeln, das kann man bei Coop und Migros. Aber eben auf diese Weise kann man das nicht bei Gott. Und nun, diese Belehrung ist so wichtig, das sollten nicht nur die Leute von Bethel wissen. Und darum lässt Gott durch den Propheten sagen in Vers 4, sprich zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, indem du sagst. Also ganz Israel soll wissen, was da gefragt wurde. Und so ist es ja oft, gewisse Menschen haben Fragen, biblische Fragen, und die stellen sie. Aber es sind oft Fragen, die sollten eigentlich alle Gläubigen wissen. Ja, nicht nur die. Und das ist nur ein Beispiel. Wir hatten spezifisch diese Frage, die Leute von Bethel. Aber Gott gibt die Antwort für ganz Israel. Und darum musste schließlich sogar der Prophet das aufschreiben, diese Antwort, und im Wort Gottes verankern. Und so ist diese Antwort wichtig, nicht nur für ganz Israel, sondern für die ganze Welt. Mit Fasten kann man nichts verdienen. Und Vers 7, kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten? Gott verweist auf das, was die Propheten gelehrt hatten vor der babylonischen Gefangenschaft. Als alles noch schön war, das Gericht Gottes noch nicht über Juda gekommen war. Das war diese Zeit, als Jerusalem bewohnt war, ruhig war, und auch die Städte in Judäa, rund um Jerusalem herum, das ging alles gut. Und sogar der Negev, vielleicht ist bei manchen in der Bibelübersetzung geschrieben, der Süden. Aber Süden heißt auf Hebräisch Negev. Und das heißt schon Süden. Aber nicht irgendein Süden, sondern es ist der Süden des Landes Israel. Also das Wüstengebiet, so ab Beersheba runter. Sogar dort war es bewohnt. Und die Schäfela, vielleicht steht in manchen Bibelübersetzungen die Niederung Scheffela heißt Niederung. Und sogar heute auf Hebräisch, das Unterland, wie die Graubündner sagen, ja, der Schweiz, das nennt man auf Hebräisch heute auch Scheffela. Scheffela Schweiz, da leben viele von uns. Ja, aber in der biblischen Geografie ist Scheffela nicht irgendeine Niederung, sondern bezeichnet genau die Westabhänge der judäischen Berge bis gegen das Mittelmeer hin. Also auch die ganze Ebene, wo Tel Aviv ist heute, der Großraum Tel Aviv, das ist die Scheffela in der Bibel. Da war alles schön bewohnt. Warum sagt Gott, denkt ihr nicht an diese Propheten? Ja, die hatten ja gesagt, man müsse auf Gottes Wort hören und gehorchen. Und dann wäre die ganze Gefangenschaft nicht gekommen. Und diese Fastentage wären auch nicht gekommen. Aber man hat nicht gehört auf Gottes Wort. Und drum, das ist das Wichtige. Nicht, dass man sagen kann, ich habe so oft gefastet, sondern dass man auf Gottes Wort hört. Das ist das Wichtige. Und das ist eine erste Antwort über das Fasten. Aber jetzt kommt eine zweite. Das sind die Verse 8 bis 14. Ich lese. Und das Wort des Ewigen, jedes Mal, wenn im Text steht hier Ewige, der Ewige mit Großbuchstaben, dann ist das einfach die Übersetzung von Yahweh. Also der Eigenname Gottes, das bedeutet der Ewige, der Ewigsein, der Unwandelbare. Und Luther hat das wiedergegeben mit Herr, mit Großbuchstaben. Ist auch gut. Hätte ich auch so machen können. Aber der Ewige ist auch schön. Beides ist korrekt. In der Synagoge, wenn vorgelesen wird, aus Ehrfurcht, wird der Name Yahweh nie ausgesprochen, sondern der Vorleser, der Chazan, liest immer Adonai. Adonai. Und das heißt eben Herr. Und da weiß man, das ist dieser Eigenname Gottes. Und das Wort des Ewigen geschah zu Zacharja, indem er sagte, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt. Merkt man, bei jeder Antwort beginnt es gleich. Und das Wort des Ewigen geschah. Von daher kommt diese Einteilung in vier Antworten. Sieht man das bei Vers 4? Heißt es, da geschah das Wort des Ewigen zu mir. Und jetzt hier wieder. Und das Wort des Ewigen geschah zu Zacharja. Und die dritte Antwort in Kapitel 8, Vers 1. Und es geschah das Wort des Ewigen. Und so weiter. Und schließlich das vierte Mal in Kapitel 8, Vers 18. Und es geschah das Wort des Ewigen. Das ist wie ein Refrain. Und beim Bibellesen lohnt es sich, auf Refrain zu achten. Denn dadurch bekommt man die gottgewollte Einteilung eines Bibeltextes. Die Kapitel sind ja erst viel später eingeführt worden und das ist eine gute Hilfe, um die Bibelstellen zu finden, aber die sind nicht inspiriert und manchmal auch nicht optimal. Und drum, wenn man die Einteilung des Textes findet, so wie Gott sie selber gemacht hat, das ist wirklich hilfreich. Und darum hilft das zu sehen, aha, da in Zacharja 7 und 8 haben wir vier Antworten, die wir so voneinander unterscheiden sollten. Wenn man zum Beispiel das Hohelied studiert, dann sieht man, dort gibt es einen Refrain, der kommt dreimal vor. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und dann sagt sie weiter, bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Dreimal kommt dieser Refrain vor und damit kann man das Hohelied in vier Strophen unterteilen. Ja, das ergibt sich erst, wenn man den Refrain entdeckt hat. Und der Refrain ist übrigens ganz wichtig und gerade in einer Zeit der Gender-Ideologie. Die junge, verheiratete Braut, Sulamit, spricht zu ihren Freundinnen, den Töchtern Jerusalems, und sagt: Ich beschwöre euch, dass ihr nicht weckt die Liebe. Und das will sagen, man soll bei den Kindern das Thema der Liebe und der Sexualität nicht künstlich früher aufwecken, als wie es durch die normale Entwicklung kommt mit den Fragen, die die Kinder stellen. Wenn die Fragen kommen, dann soll man als Eltern diese Fragen gut beantworten, ehrlich, aber so, dass es dem Alter und dem Verständnis der Kinder entspricht. Nie sie überfordern. Das ist schädlich. Überforderung auf diesem Gebiet kann eben auch im schlimmsten Fall zu Fehlentwicklungen führen. Und darum heißt es, ich beschwöre euch. Sie sagt das nicht nur so, sondern das ist so wichtig. Ich stelle euch unter den Schwur Gottes, dass ihr die Liebe nicht weckt noch aufweckt. Und sie sagt, ich beschwöre euch bei den Gazellen und bei den Hindinnen des Feldes, das sind die Hirschkühe. Ja, wer schon Gazellen beobachtet hat in freier Wildbahn, der weiß, oh, man darf sich nicht bewegen. Man wirklich kein bisschen rascheln, nichts reden, sonst die schauen, tack, und sie sind weg. Und wie schnell? Also man muss ganz besonders vorsichtig sein. Und sie sagt, das, was für die Gazellen und auch natürlich für die Hirschkühe gilt, nicht wecken, nicht aufwecken, bis es ihr gefällt. Das heißt, die Entwicklung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche sind ein bisschen frühreif, die anderen kommen erst später, aber das soll man eben nicht beeinflussen. Und wissen, die ganze Gender-Ideologie, die möchte die Kinder aufwecken in überster Weise, in brutalster Weise von Kleinkindalter an. Und das sind dann eben so ausgebildete Sexualpädagogen. Ja, und da möchte ich so gerne die fragen, ja, und wie viele Kinder habt ihr schon mal aufgezogen? Ich meine, richtig aufgezogen, als eigene Kinder. Und die ganze Entwicklung miterlebt und auch gesehen, wie die Kinder unterschiedlich sind und wie man jedes Kind wieder anders erziehen muss und dann bis zum Erwachsenenalter und dann auch die Zeit, wo sie beginnen zu verheiraten, da ist man immer noch irgendwie ja, mitbeteiligt, ja? Hoffentlich mit gutem Rat und so weiter. Ja, das ist die Frage. Und dann sieht man eben, wie schädlich es ist, wenn Kinder zu früh aufgeweckt werden. Und das war jetzt alles ein Exkurs von Sacharja nach dem Hohenlied. Einfach, um zu zeigen, dort dieser Refrain, der ist nicht einfach so, um den Strich anzuzeigen, wo ein neuer Teil beginnt, sondern grundlegend wichtig, um die Botschaft des Buches zu zeigen, dass die Liebe von Mann und Frau in der Ehe sich so entfalten kann wie eine Blume. Da ist es eben wichtig, dass der Refrain beachtet wird. Und was die Leute heute machen, ist, wie wenn man eine Rose sieht, die Knospen sind vollkommen zu, was steckt da drin? Ja, und dann ist sie kaputt. Das machen sie mit unseren Kindern. Das geht überhaupt nicht. Aber nur schon von einem Refrain lernt man so etwas. Ja, und das kann man auch eben in anderen Bibelbüchern, zum Beispiel auch im Buch Zephania, um noch eines einfach so herauszugreifen, ein kurzes Buch. Auch dort gibt es den Refrain, der das Buch einteilt, so wie der Heilige Geist die Einteilung will. Und da muss man eben mit Aufmerksamkeit lesen und achten, ach, das ist die gleiche Ausdrucksweise hier, das Wort geschah, und so kommt man auf die Idee, ah, das sind vier Antworten. Und jetzt schauen wir uns Antwort 2 an. Und das Wort des Ewigen geschah zu Sacharja, indem er sagte, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt, richtet ein Gericht der Wahrheit und übt Bundestreue und Barmherzigkeit, einer gegen den anderen und die Witwe und den Waisen, den Fremden und den Elenden bedrückt nicht, und Böses des einen gegen den anderen sind nicht in euren Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken. und sie boten einen verhärteten Nacken dar, und ihre Ohren machten sie stumpf, weg vom Hören. Und ihr Herz machten sie zu einem Diamanten, weg vom Hören des Gesetzes. Und den Worten, die der Ewige der Heerscharen sandte durch seinen Geist, durch die früheren Propheten. Und so entstand ein großer Zorn von Seiten des Ewigen der Heerscharen. Und es geschah, gleich wie er gerufen hatte und sie nicht hörten. So werden sie rufen und ich werde nicht hören, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Und das Land wurde zur entsetzlichen Wüste, ohne Hin- und Herziehenden. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer entsetzlichen Wüste. Diese Antwort baut aus, was in der ersten Antwort schon etwas angelegt war. Nicht wahr? In Vers 7 hatten wir die Frage, kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten? Und jetzt wird hier gesagt, was Gott eben damals schon gesagt hatte. Nämlich Verse 9 und 10. Gott ruft auf, im öffentlichen Leben soll man sich nach den Geboten Gottes ausrichten. Und auch im privaten Leben, im Umgang mit dem Nächsten. Nicht wahr? Richtet ein Gericht der Wahrheit. Das ist ganz speziell im Blick auf das öffentliche Leben, auf die öffentliche Rechtsprechung. Das soll nicht einfach entsprechen, wie gut der Rechtsanwalt ist. Ja? Und wer die Sachen drehen kann. Ein junges Mädchen sagte, meine Frau, sie möchte Staatsanwältin werden. Okay. Und dann sagt meine Frau, ja, aber eben Rechtsanwälte, die müssen auch lügen. Sagt, nein, nein, ich werde Staatsanwältin. Das sind die, die Leute ins Gefängnis bringen. Und die Rechtsanwälte, das sind die, die sie aus dem Gefängnis holen. Ja, das ist alles ein bisschen überspitzt, nicht wahr? Und das gilt eben für alle, für die Rechtsanwälte und für die Staatsanwälte. Richtet ein Gericht der Wahrheit. Es muss dem entsprechen, was eben war. Und nicht dem, was eben nicht war, was nicht geschehen ist. Und es geht nicht darum, dass der Rechtsanwalt, ein Rechtsanwalt hat mir gesagt, er mache das so, er versuche, ganz viele Punkte reinzubringen, dass der Staatsanwalt verwirrt wird und dann fällt ein Urteil, die Sache ist gelaufen. Also wirklich, da gibt es Taktik, wie man vorgehen muss. Also muss. Nach den Standards in unserer Gesellschaft. Das war ja kein Christ, dieser Rechtsanwalt, der mir das gesagt hat. Aber nur eben zu sagen, Gott fordert im öffentlichen Leben Rechtsprechung, die der Wahrheit und den biblischen Maßstäben entspricht. Und dann auch der Umgang mit dem Mitmenschen und übt Bundestreue und Barmherzigkeit einer gegen den anderen. Das hat auch zur Folge, dass man nicht ständig die Idee hat, oh, wenn der nicht tut, dann gehe ich vors Gericht. Nein, da braucht es eben Barmherzigkeit und Bundestreue wird auch übersetzt mit Güte, Chesed, heißt Bundestreue, Güte und auch Loyalität. Ja, diese Werte im Zwischenmenschlichen, einer gegen den anderen, und dann wieder, und die Witwe und den Waisen und den Fremden und den Elenden bedrückt nicht, und das geschieht dann oft eben vor Gericht, dass die eben benachteiligt werden, und dann wieder, und Böses des einen gegen den anderen sind nicht in euren Herzen. Also im alltäglichen Leben, im öffentlichen Leben, nach der Wahrheit leben. Das ist Gottes Wille. Darum heißt es in Vers 8b, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt. Man kann übrigens mit Fug und Recht den Satz übersetzen, so sprach der Ewige der Heerscharen, indem er sagte. Also es ist von der Grammatik her möglich, mit Präsens zu übersetzen oder auch mit Vergangenheit. Hier könnte man sagen, es wäre besser, mit Vergangenheit zu übersetzen. Denn in Vers 11 wird angeschlossen, aber sie weigerten sich aufzumerken. Das jüdische Volk im Allgemeinen hat nicht gehört auf Gottes Wort, hat das nicht umgesetzt. Ihr Herz wurde wie ein Diamant. Also hier wird wirklich der Werkstoff erwähnt, der auf Erden der härteste ist. Alle Stoffe auf Erden werden eingeteilt in Kategorien der Härte von 1 bis 10. Diamant ist 10. Ja, wie macht man das, wenn man Diamanten schleift? Man schleift sie mit Diamant. Und zwar, weil es eben bei Diamanten gibt es nochmals ein bisschen innerhalb Unterschiede. Und darum kann man Diamant mit Diamant schleifen. Aber es gibt nichts anderes sonst. Und Gott sagt, ihr Nacken hart wie ein Diamant. Ihre Ohren haben sie stumpf gemacht. Sie wollten nicht hören auf das Gesetz, das schon lange aufgeschrieben war, aber auch nicht auf die biblischen Propheten, die aufgetreten waren vor der babylonischen Gefangenschaft. Und so entstand ein großer Zorn von Seiten des Ewigen der Heerscharen. Darum kam es zur babylonischen Gefangenschaft. Und darum entstanden diese Fastentage. Und Gott sagt, damals, als es zu spät war, haben sie gerufen, aber dann hat Gott nicht mehr gehört. Und das Gericht wurde durchgezogen. Und dann heißt es weiter sogar, und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Und das Land wurde zur entsetzlichen Wüste ohne Hin- und Herziehenden. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer entsetzlichen Wüste. Das ist interessant, dass es hier heißt, und ich zerstreute sie unter alle Nationen. Aber damals kamen sie ja in die babylonische Gefangenschaft. Und dann wieder zurück. Nicht wahr? Wenn wir schauen in 5. Mose 28, da hat Mose die babylonische Gefangenschaft vorausgesagt in Kapitel 28. Vers 36. Fast 1000 Jahre, bevor es in Erfüllung ging. Der Herr wird dich, ich wiederhole, 5. Mose 28, Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation wegführen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter. Das hat sich erfüllt mit der Wegführung nach Babylon. Aber später im Kapitel, in 5. Mose 28, Vers 63, sagt Mose, 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden, und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschen der Augen und verschmachten der Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten, Nacht und Tag, und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch morgen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Sehen wir, das ist die Wegführung unter alle Völker und die hat sich erfüllt ab dem Jahr 70 nach Christus. Nachdem eben der Tempel wieder am 9. Av zerstört worden war. Und nun hier, kurz nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, heißt es, und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Wie geht das? Man muss die jüdische Geschichte ganz genau anschauen. Also damals kamen sie nach Babylon. Und man kann nicht sagen, wie ich das vorhin so gesagt habe, sie kamen dann wieder zurück, sondern ein Überrest kam wieder zurück. Das waren eben diese 200.000. Aber viele blieben weiter in der babylonischen Gefangenschaft. Und darum, das Buch Esther, Das spielt sich ja erst später ab. Und im Buch Esther sollten die Juden im gesamten persischen Reich, das war ausgedehnt damals von Afrika, Ägypten, über den Nahen Osten bis nach Indien. Damals Indien bis zum Indus oder über den Indus hinaus. Das war das persische Reich. Und da sollten alle Juden vernichtet werden. Warum waren die da überall? Weil die eben nicht heimgekehrt waren. Die blieben weiter da im Ausland. Und eben nur ein Überrest ging ins Land. Und dieser Überrest ging ins Land, um dem Messias zu begegnen. Bei seinem ersten Kommen auf dem Esel, von dem wir es gleich noch haben werden in Zacharia 9. Aber weil die Masse den Messias abgelehnt hatte, kam die Zerstörung des zweiten Tempels am 9. Av und von da an wurde das jüdische Volk unter alle Nationen zerstreut. Und all die Juden, die in der Zerstreuung geblieben waren, in Babylon und sich dann auch weiter zerstreut hatten, die wurden von da aus in der Geschichte noch weiter zerstreut. Ich war da, gab es Juden, die in Babylon blieben bis ins 20. Jahrhundert. Zum Beispiel die Familie von Shlomo Hillel, der einige Zeit Vorsitzender der Knesset war. Ihre Generationen gehen zurück in Babylon, heutiger Irak, bis auf die babylonische Gefangenschaft. Die Hillels, die sind nie zurückgekehrt ins Land Israel. Also die da geblieben sind, die Nachkommen bis ins 20. Jahrhundert und dann kam der Shlomo Hillel nach Israel. Erst im 20. Jahrhundert, also die babylonische Gefangenschaft hat gedauert bis ins 20. Jahrhundert. Und jetzt im 20. Jahrhundert sind praktisch alle Juden aus Irak weggezogen. Es gibt nur noch ganz wenige, sagen wir, Größenordnung von 20, 30 Juden im Irak. Die babylonische Gefangenschaft ist aber erst im 20. Jahrhundert zum Ende gekommen, als dann diese verbliebenen 150.000, die es noch gab im 20. Jahrhundert, als die dann aus dem Land rausgegangen sind und ganz viele nach Israel. Ich habe einen guten Freund in Israel, der heißt Mizrachi, das heißt der Östliche, und sein Vater ist ein irakischer Jude. Ja, also die babylonische Gefangenschaft ging so weit. Aber in der Zwischenzeit sind Juden, die in Babylon waren, durch weitere Verfolgungen sind die weitergegangen bis nach Indien. Und im frühen Mittelalter sind Juden gegangen bis nach China, nach Kaifeng. Da gibt es ja heute noch Juden, allerdings mit Schlitzaugen. Ja, das passiert, wenn man sich ein bisschen mischt. Ja, und so hat also diese babylonische Gefangenschaft eine Fortsetzung erfahren und so wurde das jüdische Volk über alle Welt zerstreut. Die Nachkommen von denen, die zurückgingen ins Land, wie hier, und die Nachkommen von denen, die nie heimgekehrt sind. Und das ist ganz wichtig, so sieht man, dass die babylonische Gefangenschaft und die Zerstreuung ab dem Jahr 70, die gehören zusammen. Und das ist ganz wichtig, wenn man die Propheten studiert, weil die oft zusammengenommen werden. Man denkt, wieso? Ja eben, weil die zusammen gehören. Ganz einfach. Mhm. Ja, und darum heißt es hier, und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Und dann wird weiter gesagt, und das Land wurde zur entsetzlichen Wüste, ohne Hin- und Herziehenden. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer entsetzlichen Wüste. Also bereits in den Jahrzehnten der babylonischen Gefangenschaft wurde das Land Israel eben verwüstet. Das hat ökologische Folgen gehabt, dass die Menschen da weggeführt worden waren. Und das Land ist verwildert. Aber nach dem Jahr 70 ist das Land Israel stufenweise eine totale Wüste geworden. Und darum, was hier gesagt wird, hat sich erfüllt, sowohl durch die babylonische Gefangenschaft als dann eben durch die weltweite Zerstreuung. Und dann ganz besonders, denn die Römer im Jahr 70, nachdem sie Jerusalem und den Tempel zerstört hatten, da haben sie sogar ganz bewusst die Umwelt zerstört und Bäume umgehauen, um wirklich eine ökologische Katastrophe anzurichten. Das nannte man, oder das nennt man Politik der verbrannten Erde. Und das haben sie eben so bewusst so gemacht, damit ein Krieg nicht nur Wirkung hat für die betroffene Generation, sondern auch für die weiteren Generationen. Man wollte ein Volk bestrafen, nicht nur in einer Generation, sondern auch in Folgegenerationen. Aber die Juden haben ja Jerusalem wieder aufgebaut und es kam wieder zu einem Aufstand unter Kaiser Hadrian, 132 bis 135 nach Christus. Und da haben die Römer nochmals Jerusalem zerstört und das Land nochmals verwüstet. Und durch diese zwei Kriege hat das Land Israel eine unglaubliche ökologische Verwüstung erlebt. Aber das war nicht alles. Später kamen die Muslime nach dem Tod von Muhammad. Und er starb 632. Bereits 638 marschieren die Muslime aus der saudischen Halbinsel in Jerusalem ein. Bald darauf bauen sie den Felsendom und die El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelplatz. Und die Araber, die liebten den Ackerbau nicht. Aber sie kamen mit Ziegen und Schafherden und die gingen über fruchtbares Ackerland mit ihren Herden. Und wer das kennt, weiß sofort, ja, das ist das Ende. Die fressen die Grasnarbe so tief unten ab, besonders die Ziegen. In der kürzester Zeit im Nahen Osten kann man fruchtbares Land in eine Wüste verwandeln. Das ist das Risiko überhaupt bei den Ländern rund ums Mittelmeer. Und dazu gehört auch das Land Israel. Die haben das Land ganz massiv verwüstet auf diese Art. Und später, als die Türken, auch wieder als Muslime, über das Land Israel regierten, da haben sie Baumsteuern erhoben. Man musste für seine Bäume bezahlen. Was macht man, wenn man keine Steuern bezahlen will? Dann haut man den Baum um. Jawohl. Und so wurde das Land noch mehr zerstört. Und dann im 19. Jahrhundert, als da diese große Eisenbahn im Nahen Osten gebaut wurde, da brauchte man Brennholz für die Dampflokomotive. Und da hat man sogar die Wälder in der Charonne-Ebene abgeholzt. Und so in Stufen sank das Land, das hier genannt wird, das Land der Köstlichkeit. Sieht man am Schluss von Vers 14. Das ist nicht die Schweiz. Das Land der Köstlichkeit im Daniel, das Land der Zierde in Daniel 11. Das ist das Land Israel zu einer entsetzlichen Wüste. Jedes Wort hat sich eindrücklich erfüllt. Und als der Tiefpunkt erreicht war der ökologischen Zerstörung des Landes der Köstlichkeit im 19. Jahrhundert. Am Ende des 19. Jahrhunderts kamen die ersten jüdischen Siedler. Damals aus dem Norden, aus Russland. Um das Land mit Kibbutz und mit anderen landwirtschaftlichen Kooperationen wieder aufzubauen. Ja, wir kommen zur dritten Antwort. 8:1-17. Und es geschah das Wort des Ewigen der Heerscharen, indem er sprach: So spricht der Ewige der Heerscharen. Ich habe um Zion geeifert, mit großem Eifer. Und mit großem Grimm habe ich um Es geeifert. So spricht der Ewige: Ich kehre nach Zion zurück. Ich werde wohnen in Jerusalem. Und Jerusalem wird genannt werden, die Stadt der Wahrheit. Und der Berg des Ewigen der Heerscharen, der Berg der Heiligkeit. So spricht der Ewige der Heerscharen: Es werden noch sitzen, Greisen und Greisinnen, in den Straßen Jerusalems, ein jeder mit seinem Stab in seiner Hand, vor Menge an Tagen. Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die spielen auf ihren Straßen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Wenn es ein Wunder ist in den Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, wird es auch ein Wunder sein in meinen Augen? Spruch des Ewigen der Heerscharen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs, also aus Osten, und aus dem Land des Sonnenuntergangs, aus dem Westen. Und ich werde sie herbeibringen, und sie werden wohnen inmitten Jerusalems. Und sie werden mir zum Volk sein, und ich werde ihnen zum Gott sein, in Wahrheit und in Gerechtigkeit. So spricht der Ewige der Heerscharen, stärkt eure Hände, die ihr in diesen Tagen hört, diese Worte aus dem Mund der Propheten, die zu der Zeit wirkten, als der Grund des Hauses des Ewigen gelegt wurde. Das ist ein Hinweis auf Haggai und Sacharja. Des Tempels, um ihn zu bauen. Denn vor jenen Tagen gab es keinen Lohn für die Menschen und Lohn für das Vieh. Und für den Aus- und Eingehenden gab es keinen Frieden vor dem Bedränger. Ja, ich ließ alle Menschen los, den einen gegen die anderen. Nun aber, nicht wie in den früheren Tagen will ich sein, dem Überrest dieses Volkes, Spruch des Ewigen der Heerscharen, sondern die Saat des Friedens, der Weinstock, er wird seine Frucht geben. Und das Land wird geben seinen Ertrag. Ja, der Himmel wird geben seinen Tau. Ja, ich werde erben lassen, den Überrest dieses Volkes, alles dieses. Und es wird geschehen, so wie ihr wart, ein Fluch unter den Nationen. Haus Juda und Haus Israel, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände. Denn so spricht der Ewige der Heerscharen, so wie ich plante zum Unglück für euch, als eure Väter mich erzürnten, spricht der Ewige der Heerscharen, und ich es mir nicht gereuen ließ, also plane ich wiederum in jenen Tagen Gutes zu tun an Jerusalem und an dem Haus Juda. Fürchtet euch nicht. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet Wahrheit an jedem mit seinem Nächsten und mit Wahrheit und mit einem Rechtsentscheid des Friedens richtet in euren Toren ein jeder das Böse für seinen Nächsten, plant es nicht in euren Herzen. Und einen Schwur des Betrugs liebt nicht, denn all dieses ist es, was ich hasse, Spruch des Ewigen. Das ist die ganze dritte Antwort. Nun, hier wird erklärt, dass Gott ein Herzensanliegen hat in Bezug auf Jerusalem und in Bezug auf den Tempelberg in Jerusalem. Und Gott sagt, in Vers 2, in Vers 3 sagt er, ich werde wieder in Jerusalem wohnen. Ja, wie war es damals? Der Tempel war ja im Bau, der Gottesdienst war bereits in Betrieb. War Gott nicht da? Nun, wir wissen, über der Stiftshütte war diese wunderbare Wolke am Tag und nachts Feuersäule. Die Rabbiner nannten diese Erscheinung, die in der Bibel genannt wird, die Herrlichkeit Gottes. 2. Mose 40. Die Rabbiner nannten das die Schechina. Und Schechina, also ein Wort, das nicht in der Bibel vorkommt, aber weil man das so oft hört, erkläre ich es. Schechina kommt von Schachan, das heißt wohnen. Also die Schechina ist quasi der sichtbare Ausdruck, Gott wohnt da, in der Stiftshütte. 2. Mose 40, die Wolke der Herrlichkeit erfüllt die Stiftshütte. Und diese selbe Wolke und nachts Feuersäule war in der ganzen Zeit über dem Salomo-Tempel, von Anfang an. Aber kurz vor der Zerstörung Jerusalems und des Tempels am 9. Av, 86 vor Christus. Da ging diese Wolke der Herrlichkeit vom Tempel weg. In Hesekiel 8 bis 11 kann man das nachlesen. Man sieht diese Herrlichkeit Gottes im Vorhof, im inneren Vorhof, und dann verschiebt sie sich und schließlich geht sie durch das Osttor hinaus, hinüber zum Ölberg und dann weg. Und diese Wolke der Herrlichkeit kam nicht mehr zurück, als die Juden heimkehrten und den zweiten Tempel bauten. Und das war natürlich eine große Enttäuschung, ein Schmerz. Dieses sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes war nicht mehr da. Aber Gott sagt hier, ich kehre nach Zion zurück und werde wohnen in Jerusalem. Und Jerusalem wird genannt werden die Stadt der Wahrheit und der Berg des Ewigen, der Heerscharen, der Berg der Heiligkeit. Das ist der Tempelberg in Jerusalem, der in der Bibel genannt wird Berg Zion und manchmal auch Berg Moria. Das ist dasselbe. Heute nennt man einen Nachbarhügel auch Berg Zion. Darf man ja nicht verwechseln. Also nicht dieser Berg vor dem Zionstor in der heutigen Altstadt ist der Berg Zion der Bibel, sondern der Tempelberg ist in der Bibel der Berg Zion. Und jetzt sehen wir, diese Prophetie geht nicht auf die Zeit von Sacharja, sondern geht auf die Endzeit. Da wird Gott wieder wohnen in Jerusalem. Aber Gott sagt einfach, ich kehre nach Zion zurück, ich werde wohnen in Jerusalem. Er sagt jetzt hier noch nicht, wann das geschehen wird. Aber es ist zukünftig. Und wir müssen daran denken, man wartete nach dem Buch Sacharja einige Jahrhunderte und dann kam der Herr Jesus. Und mit seinem Kommen kam wirklich die Herrlichkeit Gottes. Johannes, in Johannes 1, Vers 14 schreibt, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und er ging in den zweiten Tempel. Immer wieder war er dort zu sehen und auch zu hören. Er predigte im zweiten Tempel. Aber schließlich hat der Sanhedrin ihn im Tempel zum Tod verurteilt. Kaiaphas in der offiziellen Sanhedrin-Zusammenkunft am Morgen, Karfreitag, hat ihn zum Tod verurteilt. Und so konnte das, was Gott angekündigt hat, dass er wiederkommt und er wird wohnen in Jerusalem, konnte nicht erfüllt werden. Aber diese Zusagen stehen fest. Und darum wissen wir, sie werden sich erst erfüllen bei dem zweiten Kommen. Und darum sind dann auch die folgenden Kapitel, Sacharja 9 bis 11, erstes Kommen, Sacharja 12 bis 14, zweites Kommen, so wichtig. Das hängt alles miteinander zusammen. Nun, das ist eine wunderbare Verheißung. Gott hat ein ganz besonderes Anliegen für Jerusalem und für den Tempelberg. Das ist natürlich eine Botschaft, die all die Leute, die an die Ersatztheologie glauben, einfach nicht verstehen. Die sagen, Israel ist vorbei, all diese Verheißungen für Israel ist vorbei, das hat alles die Kirche, die Gemeinde geerbt. Nein, hier heißt es, dass Gott eifert um Zion, um den Tempelberg. Und er wird dorthin kommen und wohnen. Das sind Verheißungen. Und wenn Gott etwas verheißt, dann erfüllt er es auch. Und dann wird eben weiter beschrieben in Vers 4 und 5, wie dann eine wunderbare Zeit in Jerusalem sein wird, wo die Generationen vereint sind in Jerusalem. Es werden noch sitzen Greisen und Greisinnen in den Straßen Jerusalems, ein jeder mit seinem Stab in seiner Hand vor Menge an Tagen. Und dann die junge Generation der Heranwachsenden. Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die spielen auf ihren Straßen. So idyllisch. Und das ist Gottes Plan für die Zukunft, wenn der Messias ein zweites Mal kommen wird, wie wir gleich noch sehen werden. Und in Vers 6 sagt Gott, wenn das für euch etwas Unmögliches ist, wenn es ein Wunder ist in den Augen, also was sowieso so nie in Erfüllung gehen wird, dann sagt Gott, wenn es für euch ein Wunder ist, wird es auch ein Wunder sein in meinen Augen? Nein, natürlich nicht, denn Gott kann alles. Jawohl. Und so wird er das auch erfüllen. Wie? Vers 7. Siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Sonnenuntergangs. Also Gott wird sein Volk sammeln von Osten her und auch von Westen her. Ich habe dann bei den Notizen zu den einzelnen Versen noch hingeschrieben, ergänzend, Nord und Süd. Nord und Süd, das wird einfach anderswo noch hinzugefügt. Und zwar, ja, ich habe es nur in Gedanken im Kopf hinzugefügt. Schlagen wir auf. Jeremia 31. Das wollte ich noch ins Skript hineinsetzen. Jetzt kann man es einfach hineinschreiben. Vers 8. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Das ist die angekündigte Rückkehr aus dem Norden. Und jemand könnte sagen, ja gut, das Land des Nordens, das könnte auch der Libanon und Syrien sein. Und wenn man noch ein bisschen großzügiger ist, das könnten auch die türkischen Juden sein, die heimkehren. Aber die Bibel sagt hier, ich bringe sie aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Ja, jetzt muss man mal auf der Karte oder auf dem Globus von Jerusalem ganz gerade hinaufgehen bis in den äußersten Norden. Und dann ist man in Russland. Und es ist so, dass in dieser Rückkehr der Juden bis heute ein Drittel, also über eine Million, sind gekommen aus dem Land des Nordens. Aus Russland, aus der ehemaligen Sowjetunion oder als Nachfolger dann GUS. Also das Land des Nordens hat es absolut im drin. Und schauen wir noch mehr. Unter ihnen Blinde und Lahme. Das wäre in früheren Jahrhunderten gar nicht denkbar gewesen. In früheren Jahrhunderten war es ja nicht mal für die, die gut gehen konnten, möglich, dass man als Volk wieder zurückkehrte. Ich war in den vergangenen 2000 Jahren, haben das immer wieder Juden versucht, heimzukehren ins Land der Väter. Und da hat es mal eine Expedition gegeben von ein paar hundert. Aber viele sind unterwegs gestorben. Das war früher gar nicht realisierbar, dass ein weltweit zerstreutes Volk so wieder heimkehren würde. Und das ist erst möglich geworden in unserer Zeit mit den modernen Reisemitteln. Und gut, das wusste man ja im Judentum. In der Endzeit werden wir nach Hause fliegen, wie Tauben. Ja, so steht es in Jesaja. Wie Tauben zu ihren Schlägen. Und man konnte sich das einfach nicht vorstellen. Darum konnte ja im Mittelalter ein falscher Messias auftreten im heutigen Nordirak, unter den kurdischen Juden. Und der hat gesagt, ich kann fliegen. Dann kann er ja das möglich machen, was die Propheten gesagt haben. Wir werden dann am Schluss heimfliegen ins Land. Und in hellen Mondnächten ist er dann von einem Baum zum anderen gesprungen. Und die Leute haben gesagt, wow, der Messias kann fliegen. Und plötzlich ist er verschwunden, die ganze Bewegung ist zusammengebrochen und man hat gemerkt, das war ein Betrug. Aber wirklich die Zeit kam, wo Flugzeuge eine Riesenrolle gespielt haben in der Heimkehr der Juden ins Land. Und das machte es möglich, dass auch Blinde heimkehren konnten vom Ende der Erde. Und Lahme und Schwangere. Ja gut, da hatte sogar die Fluggesellschaft ein Problem, ja? Ja, aber Schwangere und Gebärende allzumal. Und dann heißt es, in großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Ja, wirklich, über 1 Million. Jedes Wort ein Volltreffer. Und dann möchte ich noch erwähnen, Jesaja. Vers 5. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen. Also von Osten her. Und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Also von Westen. Genauso wie das in Zacharja steht. Aber jetzt kommt noch hinzu. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus! Und zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Also man merkt hier, der Norden ist ein bisschen schwierig. Da muss Gott sagen, gib heraus! Und tatsächlich, die Sowjetunion musste sie hergeben. Und es gab ja einen großen Exodus, plötzlich in den 1970er Jahren hat die Sowjetunion viele russische Juden gehen lassen. Das war eine Überraschung. Aber übrigens, zur gleichen Zeit durften auch ganz viele Russlandsdeutsche gehen. Ja, da sind viele Russlandsdeutsche damals schon gekommen und der Rest kam dann nach dem Sturz der Sowjetunion 1991 und folgende. Aber eben, weil Gott gesagt hat zum Norden, gib heraus und sie sollen auch von Süden herkommen. Ja, Süden wäre auch Ägypten. Ja. Aber hier steht, bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jetzt muss man mal auf dem Globus von Israel wirklich gerade runterstechen. Linie, runterziehen. Wo endet man? Südafrika. Nicht wahr? Gerade von Israel runter. Kommt nach Südafrika. Jawohl. Und in unserer Zeit sind viele südafrikanische Juden heimgekehrt, wirklich vom Ende der Erde. Aus allen Himmelsrichtungen hat Gott sie geholt, und zwar Westen. Ja, man muss mal auf einer Weltkarte von Israel gerade rüberstechen. Ja, da kommt man so übers Mittelmeer und dann dort bei Gibraltar vorbei und dann ist man in den USA. Ja, natürlich, von Amerika sind sie gekommen, aus dem Westen, zu Abertausenden. Und natürlich sind sie auch eben vom Sonnenaufgang her gekommen, aber eben nicht nur aus Irak und aus Persien und aus Indien, sondern auch aus Thailand und aus den Philippinen und so weiter und auch aus China. Also grandios, wie sich das Wort erfüllt hat. Und Gott fasst das hier einfach zusammen mit Ost und West in Zacharja. So, bevor wir Pause machen, möchte ich noch ein gutes Ende finden. Vers 8 erklärt dann, ich werde sie herbeibringen und dann werden sie wohnen inmitten von Jerusalem. Und dann wird auch eine ganz neue Beziehung entstehen. Gott sagt, sie werden mir zum Volk sein und ich werde ihnen zum Gott sein. In Wahrheit und in Gerechtigkeit. Also es wird mit Israel eine völlige Wiederherstellung geben. Aber das ist damals nicht geschehen, als sie aus Babylon zurückkehrten. Aber für die Zukunft ist es vorausgesagt, dass ganz Israel bekehrt sein wird, wenn der Messias kommt. Wir werden später sehen, in Zacharja 13, 8 wird erklärt, wie das geht. In der großen Drangsal, unmittelbar vor dem Kommen des Messias auf dem Ölberg, werden 2/3 der Bevölkerung im Land umkommen. Aber 1/3 wird sich bekehren. Nach den heutigen Zahlen wären das schon 2 Millionen. Und die wird Gott anerkennen als sein Volk. Und darum steht in Römer 11, Vers 25, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Weil dieser 1/3, der überlebt, wird dann das ganze Volk sein. Aber alle bekehrt und wiedergeboren. Und dann wird Gott eben sie annehmen als sein Volk und er ihr Gott. Genau wie das steht in Sacharja 13, 8. 2/3 werden umkommen, 1/3 wird sich bekehren und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Also, der Vers wird erklärt durch den späteren Vers 13, 8. Und dann sagt Gott, ja, das soll euch ermutigen. Stärkt eure Hände, die ihr in diesen Tagen hört diese Worte. Obwohl es auf spätere Zeiten hingeht, soll das Wort Gottes uns ermutigen für jetzt. Es ist zum Beispiel auch wichtig, wenn man die Offenbarung liest und weiß, das kommt ja alles erst in der Zukunft. Aber Gott sagt uns diese zukünftigen Dinge, um uns jetzt Mut zu machen für unseren Weg. Und das war damals schon so. Vers 10 erklärt dann, Israel hat in der früheren Zeit viel, viel Trauriges erlebt. Frustrierendes. Kein Lohn für die Menschen. Kein Lohn für das Vieh. Kein Friede vor dem Bedränger. Die Menschen gehen einer auf den anderen los. Aber Gott sagt, es soll anders kommen. In der Zukunft. Und zwar wird Gott diesen Segen geben, Vers 12. Ein wunderbarer landwirtschaftlicher Segen für das Reich des Messias, für das tausendjährige Reich. Sondern die Saat des Friedens, der Weinstock, er wird seine Frucht geben und das Land wird geben seinen Ertrag und der Himmel wird geben seinen Tau. Ja, ich werde erben lassen den Überrest dieses Volkes, alles dieses. Früher, sagt Gott, wart ihr ein Fluch und dann werdet ihr ein Segen sein. Und zwar das 12-stämmige Volk Israel. Das heißt hier Haus Juda, das sind die 2 Stämme, und Haus Israel, das sind die 10 Stämme. Und Vers 14 erklärt, genauso wie Gott sein prophetisches Wort erfüllt hatte mit Gericht früher, wird er das gute Wort über sie ausüben. Vers 15. Und dann schließt sich der Kreis mit den früheren Versen. Gott hat gesagt, ihr müsst im öffentlichen und im privaten Leben auf das Wort Gottes hören. Und jetzt wird genau das mit anderen Worten nochmals wiederholt. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Und übrigens, das wird zitiert in Epheser 4, Vers 25. Und direkt bezogen auf die Gemeinde. Und da lernen wir, obwohl dieses Wort zu Israel gesprochen wird, hat das auch eine Bedeutung für die Gläubigen der Gemeinde jetzt. So muss man das Wort Gottes richtig anwenden. Es gibt Dinge, die kann man von Israel nicht auf die Gemeinde anwenden. Wenn Gott sagt, wenn ihr treu seid, werdet ihr von Krankheit verschont werden. Das Neue Testament gibt diese Verheißung nicht für die Gemeinde. Aber dieser Befehl an Israel, redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, das gilt auch für die Gemeinde. Und darum müssen wir dieses Wort direkt auf uns anwenden und hat die volle Kraft auch für uns. Und mit Wahrheit und mit einem Rechtsentscheid des Friedens richtet in euren Toren, im öffentlichen Leben, ein jeder das Böse für seinen Nächsten, plant es nicht in euren Herzen. Ja, da kommt der böse Gedanke aus der sündigen Natur hervor. Ein jeder das Böse für seinen Nächsten. Der Satz ist nicht vollständig auf Hebräisch. Und dann kommt, plant es nicht in euren Herzen. So wird verurteilen, wenn das aufkommen will. Und einen Schwur des Betrugs liebt nicht, denn all dies ist es, was ich hasse. Spruch des Ewigen. Und dann, nach der Pause, kommen wir zur 4. Antwort. Jetzt kommen wir eben schneller vorwärts. Weil die schwierigen Dinge sind erklärt, jetzt kann man ganz schnell aufbauen. Wir kommen jetzt zur Wir kommen jetzt zur vierten Antwort. Technik ist jetzt auch soweit. Wir kommen zur vierten Antwort, Kapitel 8, 18 bis 23. Und es geschah das Wort des Ewigen, der Heerscharen, zu mir, indem er sprach. So spricht der Ewige, der Heerscharen, das Fasten des vierten und das Fasten des fünften und das Fasten des siebten und das Fasten des zehnten Monats soll dem Haus Juda zum Frohlocken werden und zur Freude und zu Festzeiten des Guten. Doch die Wahrheit und den Frieden liebet sie. Wir sehen, diese vierte Antwort baut wieder auf dem, was schon vorher erklärt worden ist. Eine Antwort führt uns weiter zur vollständigen Beantwortung. Und zwar haben wir schon gesehen, Gott hat also vor, für Israel eine wunderbare Zukunft zu bauen. Und jetzt wird erklärt, und darum, es wird eine Zeit kommen, wo all diese Trauertage verschwinden sollen. Weil dann, wenn der Messias, also der Herr Jesus, im tausendjährigen Friedensreich seine Herrschaft über die ganze Erde haben wird, dann wird das eine Zeit der Freude sein für die ganze Erde. Und all diese Trauerzeiten werden ihre Bedeutung verlieren. Und wenn nochmals hinzugefügt wird, doch die Wahrheit und den Frieden liebet sie, wird nochmals betont, was eigentlich schon vorher klar gemacht worden ist, für Gott war dieses Fasten an sich gar nicht wichtig. Was ihm wichtig war, dass man auf Gottes Wort hört. Und es ist ja so, weil man nicht auf Gottes Wort hörte, kam es ja überhaupt dazu, dass man diese Fastentage einführen musste. Weil eben das Gericht Gottes kam über Israel. Und das hat überhaupt ausgelöst, dass es zu solchen Fastentagen kommen konnte. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Diese Fastentage waren, wie schon gesagt, nie von Gott vorgeschrieben worden für Israel. Auch dieses Fasten, das bis heute im Judentum ganz besonders wichtig ist, von diesen vier Fastentagen, das Fasten des neunten Av, dieses Trauern und Wehklagen um den Verlust des Tempels, das hat Gott nicht angeordnet. Man kann sagen, das war eine kulturelle Einrichtung des Volkes Israel. Aber es ist ja nicht, alles, was man kulturell einrichtet, ist falsch, nur weil es kulturell ist. Weil es gibt gute Gewohnheiten und es gibt schlechte Gewohnheiten. Und die schlechten Gewohnheiten, die sollte man sich abgewöhnen. Und gute Gewohnheiten, die sind gut. Warum soll man sie wegmachen, wenn sie ja gut sind? Aber wichtig ist, hier sagt Gott, diese Fastentage, die habt ihr eingerichtet und die waren nicht eigentlich für mich. Und jetzt kann man daraus nicht ableiten, ja gut, wichtig ist ja einfach, dass man gut lebt und so. Alles eben, was irgendwie nach Ritual aussieht, das ist ja eigentlich alles unnötig. Nein. Hier sagt Gott, das wird einmal aufhören, weil es eben auch etwas war, das er gar nicht eingerichtet hatte. Aber jetzt kann man das zum Beispiel nicht anwenden, wenn heute gesagt wird, ja, 1. Korinther 11, das ist für die Gemeinde in der Anfangszeit eine gute Sache gewesen, weil das kulturell war, aber heute hat das keine Bedeutung. Nein, das ist etwas, was Gott eingerichtet hat für die Gemeinde. Und das kann man also nicht mit dieser Begründung abtun, so wie Gott hier diese Fastentage abtut. Denn die waren kulturell von Menschen eingerichtet. Aber wenn es um etwas geht, das Gott eingerichtet hat, dann kann man das nicht so auf diese Weise wegtun. Das ist also ein wichtiger Unterschied. Und wir lesen weiter in Vers 20. So spricht der Ewige, der Heerscharen. Noch wird es geschehen, dass Völker kommen werden, und Bewohner vieler Städte. Und es werden gehen die Bewohner der einen zu einer anderen, indem sie sagen, lasst uns doch gehen, um das Angesicht des Ewigen anzuflehen und um zu suchen den Ewigen der Heerscharen. Ich will gehen, auch ich. Und es werden kommen viele Völker und gewaltige Nationen, um den Ewigen der Heerscharen zu suchen in Jerusalem und um anzuflehen das Angesicht des Ewigen. So spricht der Ewige der Heerscharen, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allen möglichen Sprachen der Nationen, ja, da werden sie ergreifen den Rockzipfel eines jüdischen Mannes, indem sie sagen werden, wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Hier wird die Prophetie gerichtet auf die Zukunft, und zwar auf die Tatsache, dass es nach der Entrückung der Gemeinde eine gewaltige Erweckung geben wird unter den Nationen. Und zwar, das lesen wir in Offenbarung 7, ab Vers 9. Johannes sieht eine unzählbare Schar aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und allen Sprachen, die ihre Gewänder gewaschen haben im Blut des Lammes. Und von ihnen heißt es, sie gehen durch die große Drangsal hindurch. Das sind die 3,5 letzten Jahre, bevor Jesus Christus als König der Welt und Richter der Welt wiederkommen wird. Nun, wie wird es zu dieser Erweckung kommen? So, die Menschen, die das Evangelium schon gehört haben bis zur Entrückung und es abgelehnt haben, die werden nach der Entrückung keine Möglichkeit zur Bekehrung mehr haben, weil die Gnadenzeit zugehen wird für sie. So wie die Türe zuging für die 5 törichten Jungfrauen im Gleichnis in Matthäus 25. Und in 2. Thessalonicher 2, man lese insgesamt für sich Verse 9 bis 12, aber da heißt es dann, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Also diejenigen, die es gehört haben, abgelehnt haben, die werden dann durch diesen Irrwahn des Antichristen mit fortgerissen werden. Aber all die Menschen, die das Evangelium bis dahin immer noch nicht gehört haben, die werden noch eine Möglichkeit haben. Und zwar so, dass eben eine unzählbare Schar aus allen Nationen dann zum Glauben kommen wird. Aber in Offenbarung 7 haben wir 2 Gruppen. Ich habe jetzt nur gesprochen über Verse 9 bis 14. Das ist dieser Überrest, kann man sagen, aus den Nationen. Diese unzählbare Schar aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Aber in den Versen 1 bis 8 wird die Versiegelung der 144.000 aus Israel vorgestellt. Also, nach der Entrückung der Gemeinde wird es eine Erweckung geben in Israel. Und eine Erweckung unter den Nationen, unter denen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Und die werden sich bekehren. Und genau das wird uns hier vorgestellt. Dass eben aus dieser diese unzählbare Schar, die werden dann aufbrechen und sie wollen nach Jerusalem gehen. Lass uns doch gehen, Vers 21, um das Angesicht des Ewigen anzufliehen und um zu suchen den Ewigen der Heerscharen. Ich will gehen, auch ich. Da hört man einen Einzelnen reden. Und es werden kommen viele Völker. Und so weiter. Und das entspricht genau Offenbarung 7, ab Vers 9. Da sieht Johannes eine Schar, eine unzählbare Volksmenge mit Palmen in ihren Händen. Können wir das kurz aufschlagen? Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron und vor dem Lamm. Bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Vers 13. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher kommen sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Frage: Sieht er diese Volksmenge auf der Erde oder im Himmel? Es heißt vor dem Thron. Aber was heißt das schon? Heißt das jetzt im Himmel vor dem Thron oder auf der Erde vor dem Thron? Auf der Erde. Und zwar, ein wichtiger Schlüssel, wenn man die Offenbarung liest, muss darauf achten, wenn gesprochen wird, dass Personen um den Thron herum sind, dann sind sie im Himmel. Johannes kommt in Offenbarung 4 in den Himmel. Er sieht den Thron Gottes und dann sieht er die vier lebendigen Wesen, die Cherubim, um den Thron. Er sieht die 24 Ältesten um den Thron herum. Er sieht die Engel, hunderte von Millionen, um den Thron her. Und wenn er Menschen beschreibt auf der Erde, Gläubige, dann sagt er, sie sind vor dem Thron. Also in der Art wie der Prophet Elia, der sagte, der Herr, vor dessen Angesicht ich stehe. Sein Leben war bewusst in der Gemeinschaft mit Gott, hier auf der Erde. Er sah sein Leben, ich stehe in der Gegenwart Gottes vor Gott. Ja? Und so werden gläubige Menschen in der Offenbarung beschrieben, sie stehen vor dem Thron. Und darum heißt es eben hier in Vers 9, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron. Bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und dann heißt es im Kontrast dazu, in Vers 11, und alle Engel standen um den Thron her. Und die Ältesten. Also immer vor, wenn nur vor steht, ohne um, dann ist es auf der Erde. Und wenn um steht, dann ist es im Himmel. So kann man das unterscheiden. Das ist ein hilfreicher Schlüssel. Und nun, Johannes sieht, die kommen aus der großen Drangsal heraus und sie sind im Tempel, dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Das ist der Tempel in Jerusalem. Und in Sacharja wird beschrieben, wie die, also aus allen Nationen, werden die sich versammeln und sagen, ich will auch gehen. Und da wird eine riesige Einwanderung geschehen, also Einwanderung, die werden dann schon wieder nach Hause gehen. Aber die kommen nach Jerusalem, um dort den König zu begrüßen und ihn anzuflehen. Um den Ewigen der Heerscharen zu suchen in Jerusalem und um anzuflehen das Angesicht des Ewigen. Und Juden werden dann so begehrt sein. Da werden 10 Männer aus allen möglichen Sprachen einen Juden packen am Rockzipfel. Wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist dieser Überrest. Wir möchten mit euch gehen. Und da sehen wir, da werden Juden eine Sonderstellung haben. Und jetzt ist auch wieder klar, wie wichtig es ist, dass man in der Bibel klar unterscheidet die verschiedenen Zeiten. Heute in der Gemeinde Gottes, seit Pfingsten, gilt Galater 3. Da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. In der Gemeinde heute, zu der gehören alle bekehrten Juden und alle bekehrten Nichtjuden. Und niemand hat da eine Vorrangstellung durch seine Abstammung. Man hat also in der Gemeinde nicht irgendwie einen besonderen Platz, wenn man jüdische Vorfahren vorweisen kann. Ja, ist so. Aber schlechte Nachricht für die der Ersatztheologie anhängen und sagen, Israel hat alles verloren, das ist vorbei. Nein. Gott hat verheißen in Römer 11, 25, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, das heißt, diese Zahl, die Gott festgelegt hat, die werden zum Glauben kommen und gehören zur Gemeinde. Wenn diese Zahl eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann kommt diese Rettung. Und dann wird es wieder einen Unterschied geben hier auf der Erde zwischen Israel, dem irdischen auserwählten Volk, das Gott eben als sein Volk wieder offiziell anerkennen wird, und den übrigen Nationen. Und darum sehen wir, diese Zeit wird sein, dass man einen Juden ergreifen will. 10 aus den Nationen. Heute ist genau das Gegenteil. Kein Volk wird so gehasst und geschmäht weltweit wie das jüdische Volk, das Volk Israel. Aber das wird sich so ändern. Und das führt uns jetzt zum zweiten Hauptteil. Der verworfene Messias, sein erstes Kommen, Kapitel 9 bis 11. Ich lese ab Vers 1. Der Ausspruch des Wortes des Ewigen. Er geht über das Land Chadrach. Und Damaskus ist sein Ruheort. Und der Ewige hat ein Auge auf die Menschen und auf alle Stämme Israels und auch auf Hamat, das daran angrenzt, auf Tyrus und Sidon, weil sie sehr viel Weisheit haben. Und Tyrus hat sich eine Feste gebaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Dreck der Straßen. Einmal bis hierher. Der Ausspruch des Wortes des Ewigen. Das Wort Ausspruch, hebräisch Massa, heißt nach Wörterbuch Ausspruch oder auch Last. Das gleiche Wort. Nun, es bezeichnet hier einen Ausspruch Gottes, der gleichzeitig eine schwere Last ist für die Feinde Gottes, der als ein Gerichtswort auf ihnen lastet. Darum muss man diese Doppelbedeutung im Auge haben. Und zwar geht es jetzt um das Land Chadrach. Ich habe in der Fußnote bei meiner Übersetzung erklärt, Chadrach, das entspricht Hatarika. Das ist eine Stadt und das Land darum her im Norden von Hamat, also Syrien. Es geht hier um Prophetie über Syrien. Und weiter geht diese Last runter auf Damaskus. Das ist die Hauptstadt von Syrien, damals und heute. Dann wird erklärt, der Ewige interessiert sich für die ganze Welt. Und zwar für die Menschen im Allgemeinen und dann auch für das Volk Israel. Nun, dieses Wort Gottes geht auch auf Hamat, das daran angrenzt. Hamat, das kennt man heute durch die traurigen Jahre der jüngsten Vergangenheit besser. Hama ist das. Hama heute, diese Stadt in Syrien, entspricht dem biblischen Hamat. Also wir haben hier drei Bereiche in Syrien, über die das Gerichtswort Gottes kommt. Aber in Vers 2 gehen wir von Syrien weiter runter in den Libanon. Da wird Tyrus und Sidon erwähnt. Und es wird gesagt, weil sie sehr viel Weisheit haben. Das ist ganz ironisch. Und da wird betont, was Tyrus aufgebaut hat. Einen solchen Reichtum, dass Gold für sie wie Dreck wurde. Ja, wenn zu viel da ist, dann sinkt der Wert. Nicht wahr? Also Tyrus hat so viel Gold und Silber angehäuft, dass es für sie eben übertrieben ausgedrückt, wie Straßendreck geworden ist. Nun, was hier beschrieben wird, ist der Feldzug von Alexander. Alexander dem Großen. Nach der Schlacht von Issos, eine Schlacht, die ganz entscheidend war in der Geschichte, da hat Alexander einen weiteren Feldzug machen können. Er hat Syrien erobert, Libanon, und dann ist er auch nach Israel gekommen und zum Gazastreifen. Und darum werden hier jetzt Städte beschrieben von Syrien oben, eben Hatarika, Damaskus, Hamat, dann Tyrus, Sidon. Und wir sehen, es geht dann weiter in Vers 4. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. Sehen wird es Aschkelon und sich fürchten, auch Gaza, und es soll sehr zittern. Und Ekron, denn getäuscht ist seine Hoffnung. Und vertilgt wird der König aus Gaza. Und Aschkelon wird nicht mehr bewohnt sein. Ja, diese Philisterstädte im Bereich des heutigen Gazastreifens und darum herum, die haben Angst bekommen, als sie gesehen haben, wie dieser junge Alexander da eine Stadt nach der anderen erfolgreich erobert. Und er ist ja auch nach Tyrus gekommen, diese reiche Stadt. Und die wollte er auch erobern. Und er hat sie ja sensationell erobert. Ich muss ein bisschen zurückgreifen. Tyrus, eine Stadt der Phönizier, das sind Kanaaniter im Libanon. Die nennt man in der Geschichte Phönizier. Das sind Kanaaniter. Die haben im ersten Jahrtausend vor Christus die Weltwirtschaft dominiert. Und zwar, die waren so gut im Schiffe bauen. Die Schiffe der Phönizier waren fähig, eben im ganzen Mittelmeerraum herumzugehen, bis nach Spanien, bis nach Tarsis, das ist im heutigen Spanien. Und sie haben in Karthago eine Kolonie aufgebaut. Dort nennt man diese Kanaaniter aus dem Libanon die Punier. Aber Punier sind im Prinzip genau das Gleiche. Das sind Kanaaniter aus dem Libanon. Und die haben den ganzen Welthandel da im Mittelmeer beherrscht, aber auch darüber hinaus, eben im ganzen Mittleren Osten, haben die mit Purpur gehandelt, mit Metall, also Gold, Silber, aber dann auch Eisen, Bronze, und haben eben einen Reichtum aufgebaut, und sie waren stolz auf ihr Wissen in Wirtschaftskunde. Aber dann, man lese Hesekiel 26, 27, 28. Das war ja in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Da musste Hesekiel über Tyrus sprechen. Die hatten sich riesig gefreut, als die Botschaft kam, Jerusalem ist gefallen. 586. Das war für sie die Sensation. Endlich sind die weg. Ja, warum? Jerusalem konnte eben die Handelsrouten kontrollieren von Ägypten her und auch von der saudischen Insel her. Also Jerusalem hatte durch seine strategische Position eine wichtige Bedeutung in der Wirtschaft. Und als das wegfiel, wussten sie, jetzt werden wir noch mehr Finanzen kriegen. Und dann musste der Prophet ankündigen, Hesekiel, dass die Babylonier gegen sie kommen werden. Und tatsächlich, Nebukadnezar ist gekommen gegen Tyrus, hat die Stadt 13 Jahre belagert. Also schrecklich war das. Die kamen auch dran, nicht nur Jerusalem. Aber die Tyrer, die hatten vorgelagert eine Insel vor ihrer Stadt. Die war für sie sensationell, weil gerade unmittelbar vor der Küste von Tyrus im Südlibanon ist das Wasser nicht sehr tief. Schlecht für die Schifffahrt, ja? Aber diese Insel, die ist so beschaffen gewesen, dass dort das gleich runter ging 200 Meter. Also ideal für die Schiffe. Aber als Nebukadnezar sie so belagert hatte, da haben sie ihren ganzen Reichtum zusammengerafft, sind mit ihren Schiffchen rüber, auf die Insel. Nebukadnezar hat die Stadt geschlagen, zerstört, und die konnten auf der Insel sagen: Hallo, wir haben unseren Reichtum rüber geschafft. Und Nebukadnezar hat also 13 Jahre Kriegsarbeit gehabt, und die Soldaten, die kosten was. Und normalerweise, wenn eine Stadt erobert wird, werden die Soldaten damit ausgezahlt. Der konnte die Soldaten nicht auszahlen. 13 Jahre Arbeit, und jetzt kann man das Heer nicht bezahlen. Und dann im Propheten Ezekiel wird dann erklärt, dass Gott Nebukadnezar für seine Arbeit entlöhnen wird durch Ägypten. Er ging dann nach Ägypten, und dort hatte er mehr Erfolg. Aber die waren also da in Tyrus auf der Insel. Nun sagt aber Hesekiel 28, dass ganz Tyrus ins Meer geworfen werden wird. Und das hat er sich nicht erfüllt damals. Nebukadnezar hat die Stadt zerstört, und dann waren sie rüber auf die Insel. Aber man musste Geduld haben. Denn in Hesekiel 28 wird erklärt, 27, wird erklärt, dass Gott Feinde wie die Wellen des Meeres bringt. Also in Phasen. Das war nur die erste Phase der Prophetie. Aber dann sollen weitere Phasen kommen, und tatsächlich Alexander kam. Der hat sich gesagt: So, die Stadt auf der Insel, die holen wir uns auch. Und er ließ einen Damm bauen, 800 Meter lang, durchs Meer, 60 Meter breit. Und das Material, woher? Alt-Tyrus konnte er all die Ruinen verwenden und hat diesen Damm gebaut. Und dann ging man mit hohen Türmen, auf jeder Etage gab es Kriegsmaterial und Soldaten, ist dann über den Damm hinübergefahren, Türme höher als die Mauern von Neu-Tyrus auf der Insel. Und er hat die Stadt besiegt. Es ist unglaublich, was der gemacht hat. Es ist alles vorausgesagt in der Prophetie. Und das hat Tyrus dann in die Armut und Bedeutungslosigkeit gestürzt. Und das ist hier vorausgesagt. Aber wir müssen daran denken, wir sind hier im 518 vor Christus, also lange vor der Schlacht von Issos 333 vor Christus. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. 30.000 alte Männer, Frauen und Kinder gingen in die Sklaverei. 8.000 Tyrer kamen ums Leben. 2.000 wurden gekreuzigt. Furchtbar. Aber es ist sich genau so erfüllt, dass eben diese Macht im Meer geschlagen werden sollte. Und diese Nachricht kam natürlich auch ohne die medialen Medien sofort auch eben nach Gaza. Und darum heißt es in Vers 5, sehen wird es Aschkelon und sich fürchten auf Gaza, und es soll sehr zittern. Und so ist dann Alexander weitergegangen und konnte so alles erobern. Eine Ortschaft um die andere. Interessant ist, Jerusalem wird hier nicht erwähnt. Und tatsächlich, mit Jerusalem kam es auch ganz anders. Als Alexander nach Jerusalem kam, ging der Hohepriester, der damalige Hohepriester Jaddua, zu ihm hinaus mit dem Buch Daniel. Und Alexander, das wird uns berichtet bei Josephus Flavius, jüdische Altertümer, in Buch 11, Kapitel 8, Abschnitt 5. Und dort wird beschrieben, Alexander sagt, er habe im Traum diesen Mann gesehen, mit diesem Kopfschmuck und den Edelsteinen auf der Brust. Und Jaddua kam zu ihm mit dem Buch Daniel, und sie haben ihm die Stelle gezeigt, wo in Daniel Alexander der Große vorausgesagt wurde. Das hat ihn natürlich riesig gefreut. Ja, das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht für die liberalen Theologen. Die wollten ja das Buch Daniel runterdatieren auf das 2. Jahrhundert vor Christus. Und wir haben die geschichtliche Überlieferung bei Josephus Flavius. Also im 4. Jahrhundert hat Jaddua dieses Buch Daniel Alexander dem Großen gezeigt. Ja. Was machen die damit? Oh, das ist einfach nicht historisch. Josephus Flavius hat irgendetwas geschrieben. Wenn es nicht passt, dann ist es einfach falsch. Ja, und Jerusalem wird also hier nicht unter den Städten verzeichnet, die da unter das Gericht kommen. Aber in Vers 6 geht es weiter. Und ein Bastard wird wohnen in Aschdod. Und ich werde ausrotten den Hochmut der Philister. Und ich werde seine Blutschuld aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Und so wird auch er übrig bleiben für unseren Gott. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer, gegen den Hin- und Herziehenden, und kein Bedränger wird mehr über sie herziehen. Das bezieht sich in Vers 8 auf Jerusalem, auf den Ort, wo Gott sein Haus hat. Und sehen wir jetzt, wird in der Prophetie, als das Thema Philister behandelt wird, zur Zeit von Alexander dem Großen, wird jetzt der Sprung gemacht bis in die Endzeit, wenn der Messias Jerusalem schützen wird, sodass Jerusalem nie mehr von Feinden durchzogen werden wird. Und dann wird erklärt, die Philister, die schon damals Gottes Gericht erduldet haben. Ich werde ausrotten den Hochmut der Philister. Mit den Philistern wird etwas geschehen. Auch dort wird es einen Überrest geben, der umkehren wird. Und im tausendjährigen Friedensreich eine besondere Stellung einnehmen wird. Übrigens muss ich noch erklären, wenn da steht Philister. Was heißt auf Arabisch Philister? Philistini. Was heißt auf Arabisch Palästinenser, Philistini. Also im Arabischen verwendet man das gleiche Wort für Philister und für Palästinenser. Und eigentlich auch unser Wort Palästinenser heißt eigentlich Philister. Das ist einer aus dem Land der Philister, von Philistäa. Ich war schon im Altgriechischen, hat man anstatt Philistäa gesagt Palästina. Das sieht man schon in der alten griechischen Literatur. Und das ist also im Prinzip sprachlich das Entsprechende. Palästinenser, Philister. Und nun heißt es hier von den Philistern, ich werde seine Blutschuld aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Dieser bissige Philister, der auf Blut der Juden aus ist, aber Gott wird diese Blutschuld wegnehmen und diese Gräuel von Terror, von gräulichen Morden, wird er zwischen seinen Zähnen wegnehmen. Und so wird auch er übrig bleiben für unseren Gott. Ein Überrest wird auch zu dieser unzählbaren Schar der Nationen gehören. Eine wunderbare Botschaft für die Palästinenser, nicht wahr? Und dann werden die sogar eine besondere Stellung bekommen in Israel. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda. Und Ekron wie der Jebusiter. Jebusiter sind die kananitischen Ureinwohner von Jerusalem gewesen. Und jetzt müssen wir dazu lesen aus Ezekiel 47, wo die Landteilung, die neue Landverteilung im tausendjährigen Friedensreich beschrieben wird. Und die Grenzen Israels im tausendjährigen Friedensreich. Und da steht Folgendes in Kapitel 47, Vers 21. Und dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels. Und es soll geschehen, euch und den Fremdlingen, die in eurer Mitte weilen, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben, sollt ihr es als Erbteil verlosen. Und sie sollen euch sein wie Eingeborene unter den Kindern Israel. Mit euch sollen sie um ein Erbteil losen inmitten der Stämme Israels. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei welchem der Fremdling weilt, daselbst sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht der Herr, der Ewige. Hier wird gesprochen von Nicht-Israeliten, genannt Fremdlinge, die in der Mitte Israels weilen. Und es wird spezifiziert, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben. Also solche, die schon eben mit mindestens 2 Generationen da vertreten sind im Land. Die werden einen besonderen Platz in Israel bekommen. Das ist eine Zusage für Palästinenser. Aber ich muss die ganze Wahrheit sagen. Schlagen wir noch auf Ezekiel 25. Ich mag mich erinnern, ich war im Libanon und wir waren so eine Gruppe von Brüdern zusammen am Tisch und haben über die Bibel gesprochen. Und dann habe ich diesen libanesischen Brüdern diese Stelle vorgelesen, im Blick auf den Gazastreifen. Ich sehe das nach Jahren vor mir, dieses Gesicht und wie die sich angeschaut haben. So steht das in Ezekiel 25, Vers 15. So spricht der Herr, der Ewige, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben mit Verachtung des Lebens. Wenn steht Seele, Nefesh heißt Seele und Leben, also Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, siehe, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und ich werde die Keretiter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigungen des Grimmes große Rache an ihnen üben und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Es gibt eine Verwüstung des Gazastreifens. Und das wird hier genannt. Dieser Überrest an der Küste des Meeres. Und in der Parallelstelle in Zephania 1 und folgende wird gesprochen über den Landstrich am Meer, den Gott verwüsten wird. Und auch hier, also das Gericht wird kommen wegen dieses Judenhasses. Also da sieht man ja gerade das Programm der Hamas, nicht wahr? Rachsucht handeln, Rache geübt mit Verachtung des Lebens zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Ein schreckliches Gericht wird kommen, aber aus diesem Volk wird Gott einen Überrest herausretten, der umkehren wird. Und es ist ganz wichtig, dass man betet für Israel, für das jüdische Volk. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man betet für die Palästinenser. Und überhaupt für alle Menschen, sagt 1. Timotheus 2. Also auch im Allgemeinen für die Araber. Ich hatte einen bekannten Bruder Nofel, ein Mann in Galiläa, der dort eine Gemeinde, eine Brüdergemeinde aufgebaut hat, in Kfar Yassif. Und ich kannte ihn, als er ein alter Mann war. Und er ging regelmäßig in den Gazastreifen per Taxi, ging in die Häuser und hat dort das Evangelium verkündigt. Er hat ein wirkliches Anliegen gehabt für die Menschen, für die Palästinenser im Allgemeinen, aber auch gerade für die im Gazastreifen. Ja, Gott möchte das Heil für alle und er gibt es auch, offeriert es allen Menschen. Und das ist ein wunderbarer Text, Zacharja. Dieser Überrest, der nichts mehr zu tun haben wird mit diesem Hass und mit diesen Gräueln zwischen den Zähnen, sondern er wird übrig bleiben unserem Gott. Zur Ehre Gottes übrig bleiben. Und sehen wir, Gott wird diesen Arabern sogar einen besonderen Platz geben inmitten Israels, auch im tausendjährigen Friedensreich. Und jetzt kommt Vers 9. Nachdem Gott gesagt hat, denn nun habe ich mit meinen Augen hingesehen, sagt er, frohlocke, sehe, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Demütig ist er und auf einem Esel reitend. Auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Wir haben die Zeit gesehen von Alexander dem Großen, seinen Feldzügen, die auch im Buch Daniel beschrieben werden, dort mit vielen weiteren Details versehen. Und dann haben wir aber gesehen, der Sprung in die Endzeit, dass Gott sagt, aber auch eben diese Menschen aus dem Gebiet von Gaza, die haben auch eine Zukunft. Es wird einen Überrest geben, der zur Ehre Gottes bleiben wird. Und dann haben wir gesehen, Vers 8, Gott wird den Ort seines Hauses, also Jerusalem, schützen. Und jetzt spricht er zu Jerusalem. Diese Stadt soll sich freuen. Der Messias kommt auf einem Esel. Und wir wissen, der Herr Jesus ist am Palmsonntag eingeritten. Und da hat sich diese Prophetie erfüllt. Die Menschen haben gejubelt und haben ihn begrüßt als Messiaskönig. Aber der Herr Jesus hat gewusst, das war alles oberflächlich. Und darum hat er an diesem Tag, als er da einritt, hat er geweint über Jerusalem. Also, wenn man denkt, an diesem Tag, zu dem Gott aufruft, frohlocke sehr, Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Der Herr Jesus weint, weil er wusste, 5 Tage später wird die Masse vor Pilatus rufen, er werde gekreuzigt. Die Freude, zu der hier aufgerufen wurde, sollte eine echte Freude sein über den König. Und dann siehe, das ist ein Wort, das die Aufmerksamkeit besonders wecken soll. Nicht wahr? Wir sollten immer die Bibel aufmerksam lesen, aber wenn steht im Bibeltext siehe, dann müssen wir gerade nochmals aufmerksam hinschauen. Dein König kommt zu dir. An diesem Tag ist der Mann, der nach seiner Geburt in Bethlehem in eine Krippe gelegt wurde, so unköniglich, ist an diesem Palmsonntag eingeritten als König. Und er wird vorgestellt, er ist gerecht, zweitens mit Rettung begabt. Und wirklich 5 Tage später sollte er das Heil der Welt zustande bringen. Und er ist demütig, auf einem Esel reitend. Im Talmud, im Traktat Sanhedrin, da wird diskutiert. Hier steht, es gibt einen Widerspruch, wird gesagt. In Zacharja steht, er kommt auf dem Esel. In Daniel steht, er kommt auf den Wolken des Himmels. Und dann wird versucht, eine Erklärung zu geben, wenn wir unwürdig sind, auf einem Esel, wenn wir würdig sind, auf den Wolken des Himmels. Falsch. Aber doch nicht schlecht. Falsch, aber nicht schlecht. Also, das sind nicht 2 verschiedene Möglichkeiten. Sondern bei seinem ersten Kommen sollte der Messias kommen auf dem Esel, bei seinem zweiten Kommen auf den Wolken des Himmels. Und tatsächlich, als er kam auf dem Esel, war die Masse unwürdig. Und wenn er kommen wird auf den Wolken des Himmels, wird dieser Überrest, der dann ganz Israel ausmachen wird, ihn begrüßen mit Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und wenn einer fragt, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen, dann wird er sagen, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Haus der, die mich lieben. Ja, dann werden sie ihn lieben. Aber jetzt habe ich schon vorausgegriffen. Zacharja 12, Zacharja 13, ich kann es nicht unterlassen. Aber es gehört ja auch alles zusammen. Und noch etwas, hier wird von einem Esel gesprochen. und von einem Füllen. Und tatsächlich, in Matthäus 21, die Jünger haben ein Füllen losgebunden und die Mutter auch mitgenommen. Und der Herr benutzte beide. Er saß auf dem Füllen, aber er benutzte beide. Und wie man das machen kann, es funktioniert wirklich. Ich habe gerade diesen Frühjahr so ein schönes Bild gesehen und das war effektiv, so wie ich mich erinnere, beim Ölberg. Ein Araber ist auf einem Esel geritten, aber nur so seitlich. Wirklich, beide Füße auf der Seite, ziemlich cool. Konnte er so runterreiten. Kann man auf der Mutter reiten, Füße auf das Füllen. Ja, und der Jesus hat also das wörtlich erfüllt, diese Eselin und das Füllen, beides wurde da benutzt bei seinem Einritt. Ja, er kam nicht auf einem Kriegsross. Das wird beim zweiten Mal sein. Offenbarung 19,11, da wird er auf einem weißen Pferd kommen. Aber da kam er als der Retter und darum auf einem Esel. Und dann heißt es in Vers 10, und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Und es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen. Und er wird Frieden reden den Nationen und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis zu den Enden der Erde. Ja, Ephraim, die 10 Stämme, Jerusalem, die Hauptstadt der 2 Stämme. Gott wird Israel so zur Ruhe bringen, dass sie keine Armee mehr brauchen. Israel wird zur Ruhe kommen. Darum wird auch der Kriegsbogen ausgerottet werden. Braucht keine Maschinerie mehr für Pfeile. Übrigens, ein Raketenprogramm in Israel heißt Chetz. Und Chetz heißt Pfeil. Ja? Also der Zusammenhang zwischen Pfeilbogen und Pfeil ist sehr nahe bei der Rakete und ihrer Abschussrampe. Das ist das gleiche Grundprinzip. Und so wird ausgerottet werden der Kriegsbogen. Und der Herr Jesus wird Frieden reden zu allen Nationen, die übrig bleiben werden. Und er wird dann eben herrschen über die ganze Erde, von Meer zu Meer, Mittelmeer, Atlantik, Pazifik. Ja, die ganze Welt wird er regieren. Vom Strom, vom Euphrat, bis zu den Enden der Erde. Das sind die von Israel aus gesehen am weitesten entfernten Teile des Festlandes. Und dann Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Auch verkündige ich euch heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Es ist 5 Uhr gewesen, jetzt verschiebe ich das auf nächstes Mal. Also diese Verheißung, die Gott dem gläubigen Überrest gibt, der in dieser Zeit der Drangsal fliehen wird nach Jordanien und die werden dann wieder zurückkehren nach Jerusalem. Und die werden da aufgerufen, kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Die werden zurückkehren. Und dann werden sie in die Endkämpfe, wenn der Herr Jesus kommen wird, auf dem Ölberg und in Harmagedon, werden die eingreifen und zwar so erfolgreich, das ist jetzt nur so ein Teaser, ja, also für nächstes Mal, aber das schauen wir uns dann genauer an. Da heißt es in Vers 14, und der Ewige wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Und der Herr, der Ewige, wird ins Schofarhorn stoßen und er wird einhergehen in den Stürmen des Südens, des Negevs. Der Jesus wird kommen auf den Wolken des Himmels und sie werden als Bodentruppe in die letzten Ereignisse der großen Drangsal eingreifen und der Herr wird quasi wie die Luftwaffe über ihnen sein und sie stützen. Und dann möchte ich aber noch erwähnen, Vers 15, der ewige Heerschar wird einen Schutz über sie halten. Ich habe gesagt, wie die Luftwaffe, die ja ganz entscheidend ist für Bodentruppen, dass die den Schutz von oben bekommen. Und dann heißt es weiter, Und sie werden verzehren und zertreten die Schleudersteine. Wie hat man das früher gemacht? Schleudersteine auffangen. Das ist nicht so gerade das, was man kennt aus der Vergangenheit. Ja? Wenn man Schleudersteine abschießt, werden die Schleudersteine aufgefangen. Nein, muss man sie einfach in Schutz bringen. Aber heute ist es so, wenn Geschosse abgegeben werden, dann muss man die auffangen. Zum Beispiel mit einem Iron Dome System werden die runtergeholt. Und hier heißt es wörtlich im Hebräischen, sie werden verzehren, also essen. Das Wort für essen, verzehren, fressen. Sie werden verzehren und zertreten, die Schleudersteine. Also wirklich sehr aktuell. Aber das schauen wir uns noch genauer an ab Vers 11 nächstes Mal.